ARD Sounds.
Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
Waren das die verhängnisvollen Sätze des deutschen Bundeskanzlers, die eine für die NATO durchaus bedrohliche Kettenreaktion in Gang setzten? Kanzler redet vor Schülern im Sauerland Klartext zu Iran. US-Präsident Trump platzt der Kragen. 5000 Soldaten aus Deutschland werden abgezogen. Zur Abschreckung dringend benötigte Tomahawk- und Hyperschallraketen vorenthalten. Russland glücklich. Gibt es diese Kausalkette so wirklich? Gilt wirklich der Satz, je zorniger Trump, desto schwächer die NATO? Und wie können wir uns auch ohne US-Raketen wirkungsvoll schützen? Mit diesen Fragen ein herzliches Willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zu dem in Nahost. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Dienstag, der 5. Mai. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Da sendet man mal ein paar Tage nicht, Stefan, und schon gibt's wieder extrem viel zu bereden.
Ja, auch weil sich in der Straße von Hormus einiges tut, der US-Präsident das Projekt Freiheit, Project Freedom, gestartet hat. Dazu natürlich gleich mehr in der aktuellen Lage.
Nicht zu verwechseln übrigens mit Enduring Freedom, der Antiterror-Großoperation gegen den Terrorismus ab 2001. Aber im Schwerpunkt widmen wir uns sehr intensiv heute der Operation Riskante Revanche. Diesen Namen habe ich mir selber ausgedacht. Die mutmaßlichen Strafmaßnahmen für Deutschland, nämlich aus den USA. Soldatenabzug, kein Schutz durch neue Raketen, neue Autozolldrohungen aus den USA. Wie groß ist das deutsch-amerikanische Zerwürfnis? Wie sehr schwächt das die NATO? Wie sollte Europa, um nicht vollends seine Abschreckung einzubüßen, nun reagieren? Das habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Claudia Major besprochen.
Im Moment noch haben wirklich die Amerikaner in der NATO de facto ein Monopol auf DPS, Deep Precision Strike. Und die Idee war damals zu sagen, die Europäer entwickeln selber was und bis sie das haben, bieten die Amerikaner de facto eine Bridging Solution an. Also deshalb kann man durchaus sagen, dass Trump durch diese Entscheidung zur Nichtstationierung die konventionelle Abschreckung der NATO schwächen oder eine Fähigkeitslücke reinreißen, die Europäer bislang nicht selbst schließen können, weil wir bislang, also die europäischen Nationen, keine konventionellen Mittelstreckenraketen in unseren Beständen haben.
Das ganze Interview mit Claudia Major gleich, da du dich ja als ehemaliger Korrespondent in Washington, Stefan, auch ein bisschen in der Psyche des US-Präsidenten auskennst. Ist das aus deiner Sicht eine Trump-typische Strafaktion?
Ja, das wirkt wie eine Mischung aus dem Trump-typischen Trotz und seinem Wunsch, die aus seiner Sicht ja schwere Kränkung sofort sichtbar heimzuzahlen. Wir haben das schon in seiner ersten Amtszeit erlebt und dann oft mit der Reaktion eines empfindlichen Mafia-Bosses verglichen, der vor allem sicherstellen will, dass ihn niemand öffentlich in Frage stellt oder herausfordert. Seitdem wissen wir zweierlei. Erstens, es gibt regelrechte Rachelisten im Weißen Haus von Donald Trump, aber zweitens, seine wütenden Forderungen nach Vergeltung sind meist nur symbolisch und schon deshalb kurzlebig, weil die Aufmerksamkeitsspanne dieses Präsidenten ziemlich begrenzt zu sein scheint. Also insofern wäre ich jetzt nicht zu verschreckt.
Auch viel mit Donald Trump zu tun hat ja die aktuelle Lage in Nahost. Wie würdest du die derzeit beschreiben?
Ja, mir kommt sie ziemlich verfahren vor, wenn die USA nun ausgerechnet die von Donald Trump verachteten und regelrecht sabotierten Vereinten Nationen bemühen, um eine Lösung für die blockierte Straße von Hormuz zu finden, dann deutet das doch zumindest darauf hin, dass dieser Präsident ja verzweifelt einen außenpolitisch halbwegs gesichtswahrenden Ausweg sucht und so arbeitet Trumps Team offenbar fieberhaft daran, bald im UN-Sicherheitsrat für eine Resolution zur Sicherung der Straße von Hormuz zu werben. Darin soll der Iran aufgefordert werden, seine Angriffe und Drohungen gegen die Handelsschifffahrt einzustellen, das Verlegen von Seeminen in der Meerenge zu unterlassen, sowie seine Versuche zur Erhebung illegaler Zölle zu beenden. So hat es jedenfalls Mike Waltz formuliert, der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen. Der Text werde gemeinsam mit Bahrain und anderen Golfstaaten erarbeitet. Auf die Frage, ob Washington Opposition in dem mächtigsten UN-Gremium erwarte, gab Waltz zu Protokoll:
Wir können uns niemanden vorstellen, der der Tatsache widerspricht, dass man internationale Wasserwege nicht verminen und keine Zölle erheben darf.
Ja, Kai, die Worte sind sorgfältig gewählt und wirken auf mich zumindest wie eine Mahnung Richtung Peking und Moskau, denn eine vorangegangene Resolution war bekanntlich am Veto von China und Russland gescheitert. Doch nun sei alles anders, betont die Trump-Regierung, schließlich herrsche ein Waffenstillstand und man stehe nicht mehr in einem heißen Konflikt.
Nicht mehr in einem heißen Konflikt, aber stimmt das denn so? Ich kann ja nachvollziehen, dass man sich das in Washington vielleicht so wünschen mag, aber die Realität am Golf, auch wenn man sich das Zusammenziehen von Truppen und den Luftverkehr dort anschaut aktuell, die sieht doch etwas anders aus, oder?
Ja, ziemlich anders. Ich bin vorsichtig mit dem Begriff Eskalation, von der in den Medien ja schnell die Rede ist, aber vor allem die wieder zunehmenden Spannungen in der Straße von Hormuz, die zeigen, wie fragil sie ist, die offiziell ja noch geltende Waffenruhe zwischen den USA und Iran. Zum ersten Mal seit knapp einem Monat, glaube ich, hat Iran wieder Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten attackiert. Das Regime in Teheran bestätigte Angriffe auf Ölanlagen dort, und zwar in einer Hafenstadt. Und es sei Ergebnis des, Zitat, Abenteurertums der US-Armee, so ein iranischer Militärvertreter. Gemeint ist, was wir im Intro schon angesprochen haben, was Donald Trump ziemlich großspurig Projekt Freedom, also Projekt Freiheit genannt hat, also seine Ankündigung, festsitzende Handelsschiffe aus der Straße von Hormuz eskortieren zu lassen, und zwar ja unter einer Art Militärschutz. In einem Post auf Truth Social erklärte der US-Präsident, Länder aus der ganzen Welt hätten die USA darum gebeten, ihnen dabei zu helfen, ihre Schiffe zu befreien. Und er schrieb:
Zum Wohle Irans, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten haben wir diesen Ländern mitgeteilt, dass wir ihre Schiffe sicher aus diesen blockierten Wasserstraßen herausführen werden, damit sie ihre Geschäfte unbehindert fortführen können.
Ja, es gehe um Schiffe aus Regionen der Welt, die nicht in den Iran-Krieg verwickelt seien. Und laut einem Post bei X des für den Nahen Osten zuständigen US-Regionalkommandos CENTCOM sollen Lenkwaffenzerstörer, mehr als 100 Fluggeräte, unbemannte Plattformen sowie 15.000 Soldaten das Projekt Freiheit unterstützen. Aber nach allem, was wir aus den USA hören, Kai, sind keine andauernden Eskorten von Schiffen durch Kriegsschiffe der US-Marine durch die Straße von Hormuz geplant. Stattdessen wollen die Amerikaner wohl Minen orten und diese Infos dann an die Handelsschifffahrt weitergeben. Und weil nicht klar sei, ob und wie viele Seeminen in der Region ausgebracht sind, sollten die Schiffe nahe an der omanischen Küste entlangfahren. Und das US-Militär wolle währenddessen Funkkontakt zu den Schiffen halten. Trump hatte ja noch gewarnt, mögliche Störungen dieses als ja, humanitäre Geste gemeinten Einsatzes würden nicht hingenommen werden.
Aber genau solche Störungen soll es ja gegeben haben. Also es soll iranische Gegenwehr gegeben haben, Handelsschiffe und US-Zerstörer seien unter Beschuss geraten, heißt es. Jetzt sind wir damit wieder bei der Frage, wem kann man was eigentlich glauben? Was wissen wir denn darüber, Stefan?
Also die Meldungen widersprechen sich aktuell zunächst. Das Regime in Teheran hatte sich US-Aktionen in der Meerenge ja verbeten. In einem Post bei X hieß es warnend:
Jede amerikanische Einmischung in die neuen Seeverkehrsregeln in der Straße von Hormuz wird als Verstoß gegen die Waffenruhe angesehen.
Ja, und dass diese Drohung ernst gemeint war, das zeigte sich, als Schiffe der US Navy nun erste Handelsschiffe durch die Straße von Hormuz geleitet haben und sofort von iranischen Schnellbooten angegriffen wurden. Während das US-Militär mindestens 6 dieser Schnellboote zerstört haben will, reklamierte Teheran für sich, die Hoheit über die Straße von Hormuz erfolgreich verteidigt zu haben. Das widerspricht sich also. Die sagen, iranische Streitkräfte hätten US-Verbände daran gehindert, in die Meerenge auch nur einzufahren. Durch Warnungen seien die feindlichen Zerstörer an der Einfahrt gehindert worden, berichtete zumindest die Nachrichtenagentur Fars, die bekanntlich den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht. Ein US-Kriegsschiff sei von 2 Raketen getroffen worden und zur Umkehr gezwungen worden, hieß es. und ein hochrangiger US-Vertreter, der bestritt gegenüber amerikanischen Reportern diese Darstellung und bestritt, dass es Raketentreffer gegeben hat. Du siehst, das Blame Game, die gegenseitigen Schuldzuweisungen, Drohungen und Dementis vermischen sich da kräftig in der Golfregion. Nachdem wir hier eine Zeit lang den Eindruck hatten, Kai, das iranische Regime sitze durch die Blockade der Straße von Hormuz gewissermaßen am längeren Hebel, scheint die Trump-Regierung sich nun zumindest militärische Optionen zurechtgelegt zu haben, um Teheran zum Einlenken zu bewegen. Dazu eine Einschätzung von Joachim Krause, emeritierter Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni in Kiel.
Die Iraner haben ja selber große Schwächen und die Blockade der Amerikaner für iranische Schiffe oder Schiffe, die in den Iran wollen, zeigt ja auch gewaltige Wirkungen im Iran selber. Also man kann keinesfalls sagen, dass die Iraner am längeren Hebel sitzen. Und die Amerikaner haben diese Option jetzt in den letzten 4 Wochen sich langsam erarbeitet und sie arbeiten an weiteren Optionen. Sie arbeiten auch an der Option, die iranischen Inseln in der Straße von Hormuz zu besetzen, um möglicherweise auch einen Landstreifen an der Küste, um sozusagen die Straße von Hormuz wieder dauerhaft öffnen zu können. Das ist eine Option, die wird in Washington diskutiert. Sie ist von den Generalstäben ausgearbeitet worden, aber ob sie von Trump befehligt wird, das wissen wir nicht, denn diese Option wäre mit sehr großen amerikanischen Verlusten verbunden.
Dann schauen wir mal, ob sich das Blatt an der Straße von Hormuz und wenn ja, wie es sich wendet. Trotz der jetzt wieder aufflammenden Spannungen und Feindseligkeiten gilt ja eigentlich die von Trump einseitig und ohne zeitliche Begrenzung verlängerte Waffenruhe. Und der Iran legt nahe, es gäbe ja Verhandlungen, die sollten die USA mal lieber nicht gefährden. Laufen denn im Hintergrund tatsächlich Gespräche zwischen den Kriegsparteien?
Ja, zumindest werden über den Vermittler Pakistan Positionen und Forderungen ausgetauscht. Der letzte bekannte Vorschlag des Iran an die USA sieht keine Verlängerung der derzeit gültigen Waffenruhe vor übrigens, sondern ein Ende des Krieges binnen 30 Tagen. Das geht jedenfalls aus einem Bericht der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur Nur News hervor, die eng mit dem Sicherheitsapparat der Islamischen Republik verbunden ist. Teheran hatte einen 14-Punkte-Plan übermittelt, zu dem laut Nur News und der Nachrichtenagentur Tasnim auch die Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran, die Beendigung der US-Seeblockade iranischer Häfen, der Abzug der Streitkräfte aus der Region sowie die Einstellung aller Feindseligkeiten einschließlich der israelischen Operationen im Libanon gehören. Keine Erwähnung fand dagegen das iranische Atomprogramm und das angereicherte Uran, was ja seit langem ein zentrales Streitthema mit den USA ist und das Teheran aber lieber später thematisieren möchte. US-Präsident Donald Trump, der hatte am Wochenende gesagt, er prüfe den neuen iranischen Plan, dann aber kurz darauf schon in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social skeptisch darüber sich geäußert. Er könne sich nicht vorstellen, dass der Plan akzeptabel sei, da die Iraner, Zitat, noch keinen ausreichend hohen Preis für das gezahlt haben, was sie der Menschheit und der Welt in den vergangenen 47 Jahren angetan haben. Zitat Ende. So schrieb Trump.
Die Lage bleibt also äußerst angespannt in diesem noch nicht ausgestandenen Krieg, der angeblich ja nicht unserer ist, wie Politiker in Europa und auch in Deutschland nicht müde werden zu betonen. Mit dieser Begründung hat man Trumps Drängen, an der Straße von Hormuz zu helfen, lange abtropfen lassen. Jetzt aber schickt der deutsche Verteidigungsminister doch Soldaten zumindest mal in Richtung Krisengebiet. Worum geht's da?
Ja, es geht um die Hilfe bei der Räumung von Seeminen in der Straße von Hormuz. Aber aufgemerkt erst nach einem stabilen Waffenstillstand, also nach dem Ende aller Kampfhandlungen. Das betont Boris Pistorius. Um dann schnell vor Ort zu sein, hat er aber nun ein Minenjagdboot von Kiel in See stechen lassen. Ziel ist aber erstmal das Mittelmeer. Das Minenjagdboot Fulda ist also unterwegs. Es hat etwa 40 Marinesoldaten an Bord, darunter auch Minentaucher. Die sind darauf spezialisiert, Unterwasserminen aufzuspüren und unschädlich zu machen. Du hattest, Kai, dieser Spezialeinheit ja kürzlich einen Schwerpunkt gewidmet. Und die Minenjäger nutzen auch unbemannte Systeme, ferngelenkte Drohnen, die systematisch ein definiertes Suchgebiet abfahren. Deren Sonarbilder sind dann die Grundlage für die weitere Suche nach Sprengstoff. Und eins noch, die Fulda kann das alles nicht allein bewerkstelligen, sondern müsste in der Straße von Hormuz noch Schutz vor Drohnenangriffen aus der Luft bekommen. Diese Aufgabe könnte eine Fregatte übernehmen, die dann von einer anderen Nation gestellt werden müsste. Und Voraussetzung für diesen gefährlichen Einsatz ist allerdings ein stabiler Waffenstillstand, wie gesagt, zwischen Iran, Israel und den USA. Und erst dann würde der Bundestag ein entsprechendes Mandat beschließen, heißt es aus Regierungskreisen. Bis dahin soll die Besatzung der Fulda also im Mittelmeer abwarten. Und aus Sicht des Verteidigungsministers ist dies mehr als eine symbolische Geste, um den NATO-frustrierten US-Präsidenten zu besänftigen. Pistorius sagte am Montag bei den Kollegen vom Heute-Journal:
Es hat noch keinen konkreten Auftrag, aber es ist weit mehr als Symbolik. Wir sagen, wir sind bereit, das habe ich mehrfach erklärt. Und der Kanzler auch unter bestimmten Bedingungen, also Waffenruhe, ein internationaler völkerrechtlicher Rahmen und ein Mandat des Deutschen Bundestages zu helfen bei der Räumung und der Sicherung der Straße von Hormuz. Und das können wir. Niemand in der NATO, kaum jemand in der NATO hat so ausgefeilte Fähigkeiten im Bereich der Minenräumung. Diese wollen wir zur Verfügung stellen. Und um das im Falle eines Mandats, wann immer es kommt, schneller bewerkstelligen zu können, verlegen wir den Minenräumer jetzt schon, die Fulda, damit es dann von da aus nur noch die Hälfte der Strecke ist und sie schnell vor Ort einsetzbar wäre und helfen kann. Und wenn das soweit käme, würde ja dann auch ein Tender, ein Marineversorger zur Seite gestellt.
Soweit der Bundesverteidigungsminister. Dann lass uns, Stefan, noch auf den zweiten Kriegsschauplatz im Nahen Osten schauen, auf den Libanon. Von dem aus die von Iran kontrollierte Terrormiliz Hisbollah weiterhin Israel bedroht. Wie ist da die Lage?
Ja, trotz formell auch dort geltender Waffenruhe bleibt die Lage im Südlibanon und in Nordisrael auch angespannt. Israels Armee griff eigenen Angaben zufolge erneut Ziele der Hisbollah im Süden des Nachbarlandes an. Sie sprach von Infrastruktur der Miliz, was immer das heißen soll. Und aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, das israelische Militär habe mehrere Orte im Südlibanon bombardiert. Über mögliche Opfer dabei wurde zunächst nichts bekannt Anfang dieser Woche. Bei Gefechten am Boden zwischen israelischen Soldaten und der vom Iran unterstützten Miliz seien unterdessen mindestens zwei Hisbollah-Mitglieder im Südlibanon ums Leben gekommen. Das ließen libanesische Sicherheitskreise verlauten und Israels Armee erklärte auf Anfrage, zwei israelische Soldaten seien bei einem Nahkampf mit der Miliz verletzt worden. In einer Erklärung teilte das israelische Militär dann noch mit, dass in den vergangenen Tagen 10 bewaffnete Hisbollah-Mitglieder im Südlibanon getötet worden seien. Diese seien in der Nähe israelischer Soldaten aktiv gewesen und hätten eine Bedrohung für Israels Einsatzkräfte dargestellt. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es weiter, dass Menschen aus mehreren Dörfern geflüchtet seien. Israels Armee hatte am Morgen die Einwohner mehrerer südlibanesischer Ortschaften dazu aufgerufen, diese zu verlassen. Sie will dort eigenen Angaben zufolge gegen die Hisbollah vorgehen.
Da machen wir einen kleinen geografischen Sprung und kommen zum Krieg in der Ukraine. Wie ist die Lage dort?
Ja, die russischen Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung, die gehen Tag für Tag und Nacht für Nacht weiter. In der zentralukrainischen Region Poltawa habe ein russischer Drohnen- und Raketenangriff 4 Menschen getötet und 31 verletzt, hieß es am Dienstag von den örtlichen Behörden. Und in der Region Charkiw wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft 1 Mensch getötet, 2 weitere seien verletzt worden. Am Montag waren in der Stadt Merefa in der ostukrainischen Region Charkiw bei einem Raketenangriff am Vormittag 7 Menschen getötet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Angriff mit einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander verübt. Augenzeugen berichten von einer gewaltigen Erschütterung, die Fensterscheiben zum Bersten gebracht habe. Und das noch zur Info: Merefa zählt etwa 20.000 Einwohner und liegt rund 15 Kilometer von Charkiw entfernt. Im Süden des Landes starben 2 Menschen bei einem Drohnenangriff. Und zuvor war in der Nacht auf Montag in Moskau bei einem ukrainischen Drohnenangriff ein Hochhaus getroffen worden. Nach Angaben von Bürgermeister Sergei Sobjanin wurde niemand verletzt und der Staatssender Rossiya 1, der veröffentlichte ein Video, das eingestürzte Wände und beschädigte Türen zeigt. Sobjanin zufolge wurden 2 weitere Drohnen, die auf Moskau abzielten, in der Nacht von der Luftabwehr abgefangen. Am Morgen sei dann eine weitere Drohne unschädlich gemacht worden, hieß es.
Wir hören ja nicht zum ersten Mal von ukrainischen Angriffen auf Russlands Hauptstadt, aber gerade jetzt etwas öfter. Das ist kein Zufall, nehme ich mal an.
Nein, wohl kaum. Also in den vergangenen Wochen schon hatte Kiew ja seine Angriffe auf russische Ölinfrastruktur verstärkt. Wir hatten berichtet, um die Finanzierung der russischen Streitkräfte zu schwächen. Die ukrainischen Drohnen, die erreichen normalerweise nur selten Moskau direkt, das durch zahlreiche Luftabwehrsysteme abgeschirmt wird. Nun zeigt sich, dass auch Russlands Hauptstadt verwundbar ist und das wenige Tage vor der traditionellen großen Parade zum Jahrestag des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland, der in Russland am 9. Mai begangen wird. Und in diesem Jahr soll die Parade auf dem Roten Platz erstmals seit 2007 ohne die Vorführung von Panzern und Raketen stattfinden. Das ist also neu. Angesichts möglicher ukrainischer Drohnenangriffe begründete das Verteidigungsministerium den Verzicht mit der operativen Lage. Russische Beobachter weisen aber darauf hin, dass die Demonstration von militärischer Macht vielleicht auch unglaubhaft wirken könnte angesichts der russischen Probleme im Ukraine-Krieg. Wladimir Putin weiß natürlich genau, Kai, dass es trotz aller Kriegspropaganda und Internetrestriktionen kein Geheimnis ist, dass die Wirtschaft leidet unter dem Krieg, dass die militärischen Verluste hoch sind und dass ukrainische Drohnen immer sichtbarer Ziele tief in Russland treffen. Oder knapper gesagt, Russlands Armee steckt spürbar fest im Nachbarland, nun schon im 5. Jahr des Krieges.
Erstmals seit fast 3 Jahren soll Russland ja an der Front in der Ukraine im vergangenen Monat netto Gebietsverluste erlitten haben. Ist das ein Trend, der sich objektiv belegen lässt?
Ja, zumindest aus einer Analyse der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Daten des auch von uns sehr gern frequentierten Institute for the Study of War. Da geht hervor, dass die russische Armee im April unterm Strich die Kontrolle über rund 120 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums verloren hat. Insgesamt gewann die Ukraine demnach die Kontrolle über rund 0,02% ihres Staatsgebiets zurück. Klingt wenig, aber der Ukraine gelang es laut den ISW-Daten, an mehreren Frontabschnitten vorzurücken. Und in den 3 ostukrainischen Regionen Saporischia, Charkiw und Donetsk gewannen die Soldaten demnach jeweils rund 40 Quadratkilometer Gebiet zurück. Russland rückte seinerseits, das gehört auch zur Wahrheit, in der Gegend um die Großstadt Kramatorsk in der Region Donetsk vor. Aber der Vormarsch der russischen Armee, so der Gesamteindruck, hat sich der Analyse zufolge bereits in den Monaten zuvor erheblich verlangsamt. Und nochmal kurz, um den Trend zu zeigen. Im Januar hatten die Russen noch 319 Quadratkilometer erobert. Im Februar waren es dann noch 123 Quadratkilometer und im März nur noch 23 Quadratkilometer. Dem ISW, dem Institute for the Study of War zufolge, haben insbesondere ukrainische Gegenangriffe und Probleme der russischen Armee mit Kommunikationstechnologie bereits bestehende Probleme innerhalb der russischen Streitkräfte verschärft. So erklären sie das. Im Februar 2026 hatte ja das US-Unternehmen SpaceX von Elon Musk die Nutzung seiner Starlink-Satelliten durch das russische Militär unterbunden. Die russische Führung schränkte zudem die Nutzung des Online-Dienstes Telegram ein. Auch der durch Tauwetter und Regen entstandene Schlamm habe womöglich das Vorrücken von Bodeneinheiten verlangsamt. Also auch das Wetter spielt eine Rolle, Kai.
So wichtig Erfolgsmeldungen für die Bevölkerung der Ukraine und natürlich auch für die kämpfende Truppe zweifellos sind. Das Gefühl, die Angreifer könnten an Schlagkraft verlieren, kann ja auch trügerisch sein und gefährlich, auch weil es die Unterstützung für die Ukraine schwächen kann. Wie geht denn Volodymyr Selenskyj, der ukrainische Präsident, damit um?
Ja, der hat gerade in diesen Tagen wieder vor Russlands Aggression gewarnt, und zwar in Armeniens Hauptstadt Erevan beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Diese wurde ja nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine, also Anfang 2022, auf Initiative des französischen Präsidenten Macron gegründet. Rund 50 Länder nehmen da teil, darunter die Türkei, die Ukraine, das Vereinigte Königreich und bemerkenswerterweise erstmals sogar Kanada, sozusagen Europäer der Herzen. Friedrich Merz, der Bundeskanzler, hat sich übrigens entschuldigt bei diesem Treffen und lässt sich von Macron vertreten. Aber den Teilnehmern, die da waren, hat Selenskyj in einer eindringlichen Rede die Warnung zukommen lassen, in diesem Sommer werde sich Putin entscheiden, ob er den Krieg ausweite. Und wir, also wir Europäer, meint er, müssten ihn Richtung Diplomatie zwingen, so Selenskyj.
Und auch bemerkenswert, dass Selenskyj an diesem Treffen in Armenien teilnahm. Auch eine kleine Demütigung, so wurde es jedenfalls gedeutet, für Russlands Machthaber Putin, der ja eigentlich in Armenien immer einen treuen Partner hatte, muss man ja fast schon sagen, in der Vergangenheit. Zum Schluss noch eine Frage, Stefan, zu einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine. Da reichen uns ja widersprüchliche Meldungen aus Moskau und aus Kiew. Russland will offenbar einen anderen, eben etwas genehmeren Zeitraum als die Ukraine.
Ja, und wir kennen das ja schon. Kai, Russland hat im Krieg gegen die Ukraine eine zweitägige Waffenruhe um den Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai angeordnet. Wir haben ja die Parade schon erwähnt. Und diese Waffenruhe gelte auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin, und zwar am 8. und 9. Mai. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Moskau zähle darauf, hieß es, dass die ukrainische Seite dem Beispiel folgt. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj, der hatte zuvor Journalisten mitgeteilt, dass Kiew gar keine offiziellen Angebote zu einer möglichen Feuerpause am 9. Mai erhalten habe. Über eine mögliche Waffenruhe über den Feiertag hatten zuerst Putin und US-Präsident Donald Trump bei einem Telefonat Ende April gesprochen. Und Putin erwäge eine solche Feuerpause, sagte dann dessen außenpolitischer Berater Juri Ushakov. Aber auch Trump, der hat in Washington die Initiative für sich in Anspruch genommen. Selenskyj hat all das ziemlich wütend gemacht. Er hat daraufhin die USA aufgefordert, aufzuklären darüber, was genau besprochen worden war. Da war eine deutliche Verstimmung also zu spüren. Die Ukraine trete aber für einen dauerhaften Waffenstillstand und einen mit Sicherheitsgarantien versehenen Frieden ein, sagte er noch. Und inzwischen hat die Ukraine dann aber ihrerseits einen Waffenstillstand zum Jahrestag angekündigt, der schon einen Tag früher beginnen soll. Und du siehst, Kai, weder Putin noch Selenskyj wollen einen Waffenstillstandsvorschlag des jeweils anderen annehmen. Wir werden sehen, was am Ende daraus wird.
Vielen Dank, Stefan, für diesen ausführlichen Überblick. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt. Je zorniger Trump, desto schwächer die NATO. Das ist ein Satz, der sich mehr und mehr zu bewahrheiten scheint. Jedenfalls verschaffte der US-Präsident seinem Unmut Luft, diesmal über den deutschen Bundeskanzler, der den Iran-Krieg der USA betreffend über die letzten Wochen zunehmend deutlicher geworden war, gipfelnd in dem Satz, die USA würden vom Iran gedemütigt. Ob nun der angekündigte Abzug von 5000 US-Soldaten oder mehr aus Deutschland wirklich gekränkter Eitelkeit Trumps geschuldet ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Fest steht aber, die USA schwächen die NATO-Abschreckung in Europa, wobei deutlich schwerer als die Soldatenverlegung wiegt, das nun offenbar doch nicht Tomahawk-Marschflugkörper und Hyperschallraketen in Deutschland stationiert werden sollen. All das kann ich besprechen mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Claudia Major. Sie ist Senior Vice President für transatlantische Sicherheitsinitiativen des German Marshall Fund. Wir duzen uns, weil wir uns schon länger kennen. Deshalb die Frage, Claudia, wie groß ist der Schaden aus deiner Sicht für Europa, dass Soldaten gehen und Mittelstreckenmarschflugkörper nicht kommen sollen?
Also die beiden Entscheidungen, die du eben angesprochen hast, die sind ja vor allen Dingen ein Symptom für eine übergeordnete strukturelle Veränderung. Also die Veränderung der Beziehung zu den USA generell, weil sich die Rolle der USA in der internationalen Politik verändert hat. Und diese Entscheidungen finden statt und sie finden auch in der Art statt, also unkoordiniert, chaotisch, als politisches Bestrafungselement im Rahmen dieser Neuaufstellung der transatlantischen Beziehungen. Also was ich damit sagen will, ist, dass das fundamentale Problem oder das übergeordnete Problem für Europas Verteidigung ist nicht diese einzelne Entscheidung, sondern ist die veränderte Rolle der USA. Weniger Alliierter, mehr Großmacht, weniger Ordnungsmacht, mehr generelle Macht. Unterschiede bei der Threat Perception, also bei der Bedrohungswahrnehmung, bei den Zielen, bei der Wertebasis. Das heißt, in diesem großen Rahmen müssen wir diese jüngsten Entscheidungen verorten. Und da sind sie enorm beunruhigend, weil es eben nicht nur um Truppenstärken geht, sondern um Fähigkeiten und weil es nicht nur um Deutschland geht, sondern um Europa. Und insbesondere die Nichtstationierung der Multi-Domain Task Force, also mit dem Tomahawk und der SM-6, das ist das, was für Europas Abschreckungsdispositiv so schwierig ist.
Also wir reden über die ja Mitte 2024 vereinbarte Aufstellung von Tomahawk-Marschflugkörpern und US-Hyperschallraketen. Das hatten damals US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Scholz vereinbart. Das sollte ja als Abschreckung gegenüber Moskau dienen. Ich habe noch im Ohr, fand ich ganz interessant, wir haben damals mit dem Militärexperten Franz Stefan Gadi gesprochen, der sagte, der eigentliche Grund sei gar nicht die ja immer wieder angeführte Stationierung russischer Iskander-Raketen in Kaliningrad, sondern vielmehr die eben von dir angesprochene Multi-Domain-Taskforce, von denen ja eine in Deutschland stationiert werden sollte, die dann eben mit diesen Tomahawks und Hyperschallraketen ausgestattet werden sollte. Das heißt, ein bisschen schneiden sich die USA da auch ins eigene Fleisch, wenn sie diese Raketen jetzt nicht liefern?
Die amerikanischen Truppen, die in Deutschland stationiert sind, haben ja mehrheitlich gar keine Aufgabe im Rahmen der NATO oder für irgendwelche bilateralen Aufgaben, sondern sie sind eigentlich eine Basis für die amerikanische Machtprojektion. Hier ist US-EUCOM, also das Europakommando, AFRICOM, die nach Afrika schauen. Es ist eine große Airbase, es sind die modernsten amerikanischen Militärkrankenhäuser in Deutschland. Wir haben Rammstein. Das heißt, das sind alles Bausteine in der amerikanischen Machtprojektionspolitik. Das darf man daran nicht vergessen. Und deshalb ja, gewissermaßen schneiden sich die Amerikaner damit ins eigene Fleisch. Aber ich möchte nochmal zu dem Punkt zurückkommen, den du Anfang gemacht hast über die Entscheidung 2024. 2024 gab es zwei parallele Entscheidungen am Rande des NATO-Gipfels in Washington. Das eine war die durchaus überraschende bilaterale Erklärung zwischen Scholz und Biden über die Stationierung der Multi-Domain-Taskforce 2026 in Deutschland. Damals haben schon sehr viele gesagt, naja, ob das denn klappt, wenn Trump gewählt wird, müssen wir abwarten. Die Idee war, eine Entscheidung zu treffen, die dann Trump nicht rückgängig machen würde. Wir sehen jetzt, hat nicht funktioniert. Die zweite Entscheidung, die damals getroffen wurde, war der Launch, also der Beginn des sogenannten ELSA-Projektes, European Long Range Strike Approach. Also der Ansatz, ein europäisches Produkt zu entwickeln in Zusammenarbeit Deutschland, Frankreich, Großbritannien und andere, um selbst in Europa diese weitreichenden Präzisionswaffen zu haben. Bislang haben die USA quasi ein Monopol auf DPS, Deep Precision Strike. Und die Idee war damals zu sagen, die Europäer entwickeln selber was und bis sie das haben, bieten die Amerikaner de facto eine Bridging Solution an. Das Ziel dahinter, du hast eben von Stefan Gadi zitiert, ist in der Tat nicht nur die Stationierung in Kaliningrad, sondern die veränderte US-Militärstrategie, die auch mehr auf diese DPS-Systeme setzt. Die Idee damals war zu sagen, man erschwert die russischen Planungen, man hat mehr Mittel für Eskalationsmanagement unterhalb der nuklearen Schwelle. Und es war bemerkenswert, wie damals die Reaktion aus Moskau war, nämlich eine massive Beschwerde, weil sie begriffen haben, dass damals die eigenen russischen Drohungen an Gewicht verlieren, dass Angriffskriege schwieriger werden und dass sie selber weniger Eskalationsmöglichkeiten haben. Also deshalb kann man durchaus sagen, dass Trump durch diese Entscheidung zur Nichtstationierung die konventionelle Abschreckung der NATO schwächen oder eine Fähigkeitslücke reinreißen, die Europäer bislang nicht selbst schließen können, weil wir bislang, also die europäischen Nationen, keine konventionellen Mittelstreckenraketen in unseren Beständen haben. Und diese Entwicklung, die ich angesprochen hatte, ELSA, das wird halt frühestens Mitte des kommenden Jahrzehnts zur Verfügung stehen, wenn wir so weitermachen.
Bei diesen sogenannten Deep Strike-Fähigkeiten, also präzise Schläge, sozusagen hinter den Frontlinien, auf Kommandozentralen, auf Panzerverbände theoretisch durchführen zu können. Da, hattest du gesagt, haben die Amerikaner ein Monopol. Sind sich denn die Europäer dessen bewusst, dass es da diese Lücke gibt aus deiner Sicht?
Das sind sie. Das sieht man zum einen an der schon erwähnten Erklärung auf dem NATO-Gipfel 2024, also einerseits die Stationierung der Multi-Domain-Taskforce, andererseits dieses European Long-Range-Strike-Approach-Projektes. Man sieht es aber auch in anderen jüngeren Entscheidungen. Also wenn du dich an die deutsch-französische Erklärung erinnerst, die am Rande der großen Nuklearrede vom französischen Präsidenten Macron im März verabschiedet wurde. Da haben sich Deutschland und Frankreich bilateral geeinigt, in verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten. Nukleare Abschreckung und es gibt ein großes Kapitel, gemeinsamer Aufbau von konventionellen Fähigkeiten und dort steht auch als eine der Schlüsselfähigkeiten DPS. Dazu kommt, dass in der Militärstrategie, die vor 2-3 Wochen vom Generalinspektor und dem Verteidigungsminister veröffentlicht wurde, es einen großen Fokus on DPS gibt. Die Herausforderung ist natürlich, dass man so eine Fähigkeit in diese Strategie aufnehmen kann, aber es ist nicht das Gleiche, wie sie auch praktisch einzusetzen. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, dass die Multi-Domain-Taskforce nicht kommt, geht es nicht nur darum, Ersatz für Tomahawk, SM-6 oder Hyperschallwaffen zu kaufen, sondern Europa braucht die gesamte Kette von Sensoren, Zielerfassung, Nachrichtendienst, Cyber, elektronische Kriegsführung, Command and Control, all das. Und wenn man diese Kette, dieses Gesamtpaket nicht hat, kommt man mit der Rakete, sag ich mal etwas salopp, auch nicht so weit. Und diese Multi-Domain-Taskforce war halt nicht nur eine Raketeneinheit, sondern sie hat das alles, Multi-Domain, die verschiedenen Domain und all das integriert. Und das braucht es letztlich, um die gesamte Fähigkeit zu haben. Und deshalb ja, Europa und Deutschland sind sich dieser Lücke sehr bewusst und es ist gerade in dieser Militärstrategie ein Fokusthema gewesen, was Deutschland aufbauen will, um aus nationaler Stärke europäische Stärke zu entwickeln. Aber die Hausaufgabe ist jetzt, Taurus ist schön, aber diese neue Generation ist halt eine ganz andere Liga. Und das jetzt wirklich mit allem, was dazugehört, zu entwickeln, sollte schneller gehen als bislang veranschlagt, hoffentlich.
Ja, das wäre meine Frage gewesen, was die Europäer denn jetzt, wenn sie eine neue Brücke bauen müssen, eigentlich tun können, wenn dieses ELSA-Projekt erst Anfang der 30er, vielleicht auch erst Mitte der 30er etwas wird. Gibt es irgendeine Form von Ersatz?
Also der Verteidigungsminister hatte letztes Jahr sich erkundigt, ob er Tomahawk von den USA kaufen kann. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie der Stand der Dinge ist im Augenblick. Allerdings haben wir auch gesehen, dass der Verbrauch der USA von Schlüsselsystemen in dem Iran-Krieg extrem hoch war. Also Patriot-Interzeptoren, Tomahawk-Marschflugkörper. Da sind die Bestände der USA extrem reduziert. Ich glaube, wenn ich die Zahlen recht in Erinnerung habe, irgendwie 3.100 Vorkriegsbestand beim Tomahawk und über 1.000 sind eingesetzt worden. Das heißt, die USA müssen selbst erstmal ihre Bestände wieder füllen und die Produktionszeiten sind sehr, sehr lang. Es gibt Berechnungen von amerikanischen Kollegen, die sagen, dass die Lücken, die im Irankrieg gerissen worden sind, zwischen 1 bis 4 Jahre brauchen, um wieder aufgefüllt zu werden. Also die Chance, dass angesichts des generellen politischen Zerwürfnisses und der gesunkenen Bestände und der gestiegenen Nachfrage Deutschland etwas bekommt, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Natürlich stellt sich auch die Frage, inwieweit die aktuellen Entwicklungsprozesse in Europa beschleunigt werden können. Wir sagen, es gibt ja diesen Spruch, das Perfekte ist der Feind des Guten. Also inwieweit man bei diesen aktuellen Entwicklungen auch Abstriche machen kann, um die Zeitlinien zu verkürzen. Und das dritte Element wäre doch noch einmal zu prüfen, inwieweit Kooperationen mit der Ukraine machbar sind. Bislang arbeitet Deutschland mit der Ukraine in Drohnenprojekten sehr gut und sehr eng zusammen, aber in diesem DPS-Bereich noch nicht. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit hier Kooperationen noch ausgelotet werden können. Also entweder die drei Optionen nochmal zu nennen, entweder zu schauen, was das mit den USA geht, mit Blick auf ELSA zu schauen, was kann man vorfinanzieren, was kann man als Interimlösungen anvisieren und mit der Ukraine ins Gespräch kommen.
Die Ukraine hat ja beispielsweise diesen Flamingo entwickelt, der sicher keine Wunderwaffe ist, aber ja in Windeseile hergestellt würde. Womöglich ergeben sich da noch Möglichkeiten. Du hattest gerade noch mal erläutert, weitreichende Waffen wären für Europa eigentlich wichtig, weil die Europäer über diese Waffen bislang nicht verfügen, Russland aber schon. Es geht dabei ja darum, mit Präzisionsschlägen theoretisch hinter der Front Kommandoposten, Panzerverbände im Konflikt, im Kriegs-, im Krisenfall treffen zu können. Wenn man sich jetzt insgesamt diesen Konflikt Europa oder Konflikt Deutschland-USA anschaut, wie groß ist der Schaden, alles zusammengenommen aus deiner Sicht für die NATO, auch weil ja die deutsch-amerikanischen Beziehungen zuletzt offensichtlich weiter gelitten haben?
Bevor ich dazu komme, noch mal eine kleine Ergänzung zu dem, was du eben sagtest, zu dieser Fähigkeitslücke. Russland hat in den letzten 20 Jahren massiv aufgerüstet in dem Bereich und teils neue Systeme entwickelt, die den INF, also den Mittelstreckenraketenvertrag zur Begrenzung, verboten hatte. Es hatte also einen Vorsprung in dem Bereich. Und dieser Kontext ist wichtig, weil Russland aus Sicht der NATO-Staaten den INF-Vertrag gebrochen hat, den es 87 zusammen mit der USA unterzeichnet hatte. Und in dem INF-Vertrag geht es darum, dass beide Staaten vereinbart haben, alle Landgestützten, aber nur die Landgestützten, also nicht See und Luft, Raketen und Marschflugkörper mittlerer Reichweite, das ist etwa 500 bis 5.500, zu vernichten. Sie haben gesagt, Verbot von Produktion und Verbot von Tests neuer Waffen in dieser Kategorie. Und die USA haben schon länger gewarnt, dass Russland den Vertrag gebrochen hätte und landbasierte Systeme entwickelt hat. Und 2019 hat die NATO offiziell gesagt, wir sehen einen Vertragsbruch. Also Vertragsbruch im Sinne, dass Russland diese Typen entwickelt und stationiert hat. Und deshalb war die Frage natürlich für die Europäer, wie reagieren sie darauf? Damals hat die NATO entschieden, dass sie nicht symmetrisch reagieren, dass sie also nicht selbst solche Systeme aufbauen, weil sie damals sagten, wir müssen eine Eskalation vermeiden. Aber es ist völlig klar, dass für Europa es damit einen, naja, also de facto einen Rückstand gab in der Entwicklung und im Besitz genau dieser Systeme. Und das ist nochmal wichtig, glaube ich, zusätzlich zur amerikanischen Militärstrategie, um die Bedeutung dieser Systeme in Europa zu verstehen.
Ja. Also nachträgliches Aufholen.
Genau. Im Moment noch haben wirklich die Amerikaner in der NATO de facto ein Monopol auf diese Systeme. Die Europäer haben sie noch nicht. Und deswegen nochmal 5000 Soldaten abzuziehen, ist in der Tat ein Verlust. Aber der wirkliche Verlust ist nicht die Zahl der Soldaten, sondern ist diese Multi-Domain-Taskforce. Es ist meines Wissensstandes noch nicht klar, wohin die gehen. Das Pentagon hat angekündigt, dass in den nächsten 6 bis 12 Monaten sie verlegt werden sollen. Aber ich habe noch nicht gehört, wohin. Wenn sie in Europa bleiben würden, wäre das ja im Sinne der europäischen Abschreckung okay. Wenn sie aus Europa wegverlegt werden sollten, würde das wirklich einen Unterschied machen. Mhm. Aber du hattest nochmal gefragt, wie groß der Schaden wirklich für die NATO ist.
Insgesamt für die NATO, genau. Mhm.
Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, das den eigenen Alliierten, also nach innen, und möglichen Feinden nach außen verspricht, dass alle zusammenhalten. Dass wenn einer angegriffen wird, 32 Alliierte zusammenstehen. Und daran müssen die Alliierten selbst glauben. Und daran muss Russland oder alle anderen Herausforderer oder Feinde glauben. Das heißt, Abschreckung baut nicht nur auf Fähigkeiten auf, DPS, Panzer, Schiff, Drohne, sondern auf die Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung, dass die Alliierten diese Waffen wirklich einsetzen würden und füreinander einstehen würden. Wir haben ja eine große Debatte darüber, was schwieriger ist, Russland abzuschrecken, also Russland die Botschaft zu vermitteln, dass ein Angriff sich nicht lohnt, weil die Kosten höher wären als der Gewinn, oder die eigenen Alliierten rückzuversichern. Und die Frage, die wir jetzt im Rahmen dieser US-Entscheidung häufig diskutiert haben, war, hätten die Amerikaner die Multi-Domain-Taskforce tatsächlich auch im Sinne Europas eingesetzt? Also diese ganze Frage der Wahrnehmung und des Vertrauens ist eine, die unheimlich schwer zu messen und einzuschätzen ist. Der eigentliche Schaden für mich ist das Auseinanderdriften von USA und Europa. Und dafür ist die Entscheidung, die Multi-Domain-Taskforce nicht zu schicken und möglicherweise Soldaten abzuziehen, ja nur ein Symptom. Also unterschiedliche Bedrohungswahrnehmung. Aus Sicht der US-Strategiepapiere ist Russland ein manageable regional threat to our European allies. Also ein zu bewältigendes Problem für die europäischen Alliierten. Das heißt übersetzt nicht für die USA. Wenn wir die Rolle in dem Krieg Russland gegen die Ukraine ansehen, erscheinen die USA immer mehr als Verhandler, aber nicht mehr als Unterstützer der Ukraine. Die USA haben andere Prioritäten definiert, die westliche Hemisphäre und andere Aufgaben. Wir sehen immer mehr ein Auftreten als Großmacht und weniger als Allianzpartner. Wir sehen einen Machtanspruch, aber keinen internationalen Ordnungsanspruch mehr. Und aus Sicht der europäischen Alliierten ist seit der Grönlandkrise und dem Iran-Krieg der Eindruck entstanden, dass sie sich auf die Amerikaner eigentlich nicht mehr verlassen können. Und trotz all dem, was die Europäer gemacht haben, Erhöhung Verteidigungsausgaben, der Versuch, dem amerikanischen Präsidenten zu schmeicheln und irgendwie entgegenzukommen, dass einfach die Basis der Kooperation nicht mehr da ist. Das Problem für die Europäer ist, wie geht man mit einem US-Präsidenten um, auf dessen Beiträge wir in der NATO angewiesen ist, der die NATO aber nicht als schützenswert ansieht? Also wie geht man mit jemandem um, der eigentlich gegen mich handelt, aber ich bin auf ihn für meine Lebensversicherung angewiesen? Und das ist eigentlich das fundamentale Problem, was wir jetzt auch wieder in dieser Entscheidung sehen.
Das heißt, wie sollte man mit ihm umgehen, um dabei nochmal auf Merz zurückzukommen? War es ein Fehler, dann Klartext zu reden bei diesem Schulbesuch? Hätte er da lieber schweigen sollen? Oder, das hattest du ja am Anfang so ein bisschen angedeutet, die USA orientieren sich ja ganz global gesehen irgendwie neu, ist er vielleicht gar nicht schuld. Also ja, nochmal die Frage, was wäre der richtige Umgang mit Trump?
Also wenn ich da mal einen Schritt zurückschaue, im letzten Jahr war der Ansatz, den US-Präsidenten auf jeden Fall in der NATO zu halten, um so die NATO am Leben zu erhalten. Das war der Ansatz vom NATO-Generalsekretär Rutte. Und mehrere europäische Alliierten haben zunehmend den Eindruck, dass die USA drin halten, die NATO nicht stärkt, sondern sie letztlich von innen aushöhlt. Und das führt dazu, dass wir einen viel stärkeren Fokus haben auf die Entwicklung europäischer Handlungsfähigkeit. Das klingt immer so ein bisschen sperrig. Was meine ich damit? Es gibt ein viel fokussierteres Nachdenken darüber, wie eine europäische Verteidigung mit immer geringeren US-Beiträgen aussehen kann. Also, wie organisieren wir politische Führung in Europa? Politische Führung heißt, wer entwickelt Ideen, wer hält den Laden zusammen, wer schafft Kompromisse, wer sorgt dafür, dass Ideen umgesetzt werden? Wie kommen wir mit weniger konventioneller Masse zurecht? Wie können die Europäer schneller Schlüsselfähigkeiten aufbauen? Nicht nur DPS, sondern auch Flug- und Raketenabwehr, wo, ich glaube, Rutte hat es gesagt, die Europäer eine 400-prozentige Steigerung brauchen. Wie kann nukleare Abschreckung in Europa mit weniger USA aussehen? Ja, mehrere Offizielle der US-Regierung, unter anderem der Verteidigungsstaatssekretär Colby, haben gesagt, dass die nukleare Abschreckung nicht zur Disposition steht. Aber wenn es diesen Vertrauensverlust gibt und man keine gleiche Bedrohungswahrnehmung hat und die Europäer zweifeln, ob die USA wirklich an der Sicherheit Europas interessiert sind, dann müssen sie auch darüber nachdenken. Und letztes Element, die industriellen Kapazitäten, also wo wird produziert? Wollen wir noch amerikanische Waffen kaufen oder sollten wir uns mehr auf europäische Systeme konzentrieren? Also das heißt, die Versuchung in Europa ist groß, über jedes Stöckchen zu springen, die uns der amerikanische Präsident hinhält. Wir können die amerikanische Politik nicht verändern. Deshalb wäre es doch sinnvoller, unsere Energie darauf zu konzentrieren, was wir Europäer wirklich gestalten können. Und das ist der Aufbau von Handlungsfähigkeit, ob es konventionell ist, ob es die strategischen Enabler oder andere sind. Also weniger reagieren, sondern mehr darauf zu schauen, was wirklich in unserem Gestaltungsbereich liegt. Ich halte mich da sehr zurück, Empfehlungen zu geben. Wenn wir uns die politische Debatte anschauen, kann man natürlich überlegen, wer was sagt und ob man angesichts der sicherheitspolitischen Abhängigkeiten, die wir in Europa noch von den USA haben, jegliche Kritik laut und deutlich äußert oder ob man nicht auch innerhalb der Regierung verschiedene Stimmen hat, die verschiedene Positionen darlegen. Also der Kanzler muss ja nicht alles kommentieren, er hat ja auch noch Minister, die auch andere Sachen kommentieren können. Also deswegen meine Quintessenz beim Umgang wäre immer zu sagen, was können wir selber gestalten? Das ist der Aufbau unserer militärischen Handlungsfähigkeit. Wir haben wenig Einfluss darauf, wie die USA ihre Interessen definieren, wie sie ihre Strategiepapiere schreiben und wie sie ihre Entscheidungen treffen, beispielsweise im Blick auf Iran. Aber was wir in Europa gestalten können, da haben wir deutlich größeren Spielraum.
Dass Europa gestalten muss, liegt auf der Hand, denke ich. Trotzdem gibt es ja viele, die warnen, Europa braucht noch Zeit. Ne? Also einige sprechen von bis zu 10 Jahren, bis man sich von den USA unabhängiger gemacht hat. Nukleare Abschreckung ist nochmal ein Sonderthema. Aber müsste man nicht versuchen, in diesen Jahren zumindest irgendwie die USA noch im Bündnis zu halten?
Natürlich. Die Hauptaufgabe ist, ein Verhältnis, wenn es geht, konstruktives Verhältnis mit den USA so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, weil Europa mit einem transatlantischen Partner, mit den USA, in jeglicher Hinsicht besser aufgestellt ist. Das Ziel ist auch nicht, diese Partnerschaft zu beenden, sondern sie auf eine neue, pragmatische, ich sag mal, unsentimentale Basis zu stellen. Die Idee, die ja vielfach diskutiert wird seit dem Amtsantritt von Trump, ist die des sogenannten Burden Shifting. Das klingt so ein bisschen komisch. Also die Idee ist zu sagen, dass die Aufgabe für Europas Verteidigung immer mehr auf die Europäer übergeht. Die Amerikaner reduzieren ihre Beiträge und die Europäer wachsen auf. Und der gemeinsame Burden, Last, klingt so ein bisschen negativ. Also die Aufgabenverteilung geht mehr und mehr auf die Europäer über. Und das kann man in den Kriterien oder in den Kategorien, die ich vorhin genannt habe, in jeder einzelnen durchdeklinieren. Europäer übernehmen mehr politische Führung, stellen mehr konventionelle Masse bereit, stellen mehr Schlüsselfähigkeiten bereit, übernehmen eine größere Rolle in der nuklearen Abschreckung und steigern ihre industrielle oder verbessern ihre industrielle Basis. Die Frage daran ist natürlich, gelingt eine geordnete Transition, ein geordneter Übergang, ein geordnetes Burden Shifting oder zweite Option, haben wir einen chaotischen Übergang? Oder dritte Option, haben wir ein feindliches Burden Shifting oder Transition oder Responsibility Sharing, wie immer du diesen Prozess auch nennen möchtest? Also der Prozess ist ja letztlich der Übergang von einer US-geführten Verteidigung in Europa zu einer europäisch geführten, dominierten Verteidigung in Europa, die die USA immer noch in weiten Teilen unterstützt, aber wo sozusagen die Hauptverantwortung bei den Europäern liegt. Aber die Frage, ob dieser Prozess geordnet, chaotisch oder feindlich abläuft, das entscheiden letztlich nicht die Europäer, sondern das ist letztlich eine Entscheidung der USA, wie sie ihre Rolle in diesem transatlantischen Bündnis sehen wollen. Die Europäer versuchen gerade Zeit zu kaufen. Sie versuchen, die Amerikaner so lange wie möglich drin zu halten, damit wir nicht in eine Abschreckungslücke in Europa kommen, während die Europäer aufwachsen. Aber es entsteht natürlich zunehmend ein Spannungsverhältnis zwischen dem, militärisch läuft es noch sehr gut. Wenn du mit Vertretern der NATO sprichst, sagen die alle, militärisch alles super. Aber politisch, die Wahrnehmung, die Reden, die öffentlichen Äußerungen, die Strategiepapiere zeigen doch, wie sehr die gemeinsame Basis angekratzt ist. Und ich komme zurück zu dem, was ich anfangs sagte. Abschreckung ist Fähigkeiten und Wahrnehmung. Mit den Fähigkeiten sieht es noch gut aus, hat sich nicht viel verändert. Aber die Wahrnehmung, die politische Kommunikation, ich erinnere nochmal an Grönland, an die Aussagen, NATO ist ein Papiertiger, wir brauchen sie eigentlich nicht, die schwächen ja allein damit schon die Abschreckungsbotschaft. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, natürlich, das Interesse der Europäer ist ein starkes transatlantisches Bündnis, ist eine Partnerschaft mit den USA. Aber im Endeffekt entscheiden die USA, was für einen Partner sie haben wollen. Die Europäer müssen sich bemühen, so schnell wie möglich aufzuwachsen, damit sie eben nicht in eine Abschreckungslücke kommen.
Stichwort Lastenverteilung oder Lastenumverteilung. Wäre es denn angesichts all dessen, was wir jetzt gerade besprochen haben, richtig gewesen, beim Irankrieg oder bei der Straße von Hormus etwas mehr anzubieten von Seiten der Europäer, von Seiten der Deutschen, auch um Trump möglicherweise etwas zu besänftigen?
Das impliziert ja, dass das Besänftigen von Trump nachhaltig ist und eine belastbare, langfristige Entscheidung nach sich zieht. Und ich denke, wenn wir eins gelernt haben übers letzte Jahr, ist, dass der US-Präsident aus Wahrnehmung der Europäer disruptiv, volatil ist und man eigentlich nie so richtig weiß, wie die nächste Entscheidung aussehen wird. Und deswegen, ich glaube, diese Entscheidungen zu treffen, um den US-Präsidenten zu besänftigen, das ist ja so ein bisschen die Daddy-Strategy, die der NATO-Generalsekretär Rutte gemacht hat, greift zu kurz. Ich glaube, die Frage, die sich die Europäer stellen müssen, ist, was ist in ihrem eigenen europäischen Interesse? Und deswegen kann ich den Satz, das ist nicht unser Krieg, natürlich total nachvollziehen. Es wäre gut gewesen, einen zweiten Satz danach zu haben, der heißt, aber er betrifft unsere Interessen. Und deswegen werden wir folgende Dinge durchdenken, planen oder machen. Natürlich kommen dann innenpolitische Erwägungen rein. Also diese ganze Frage, was kann Europa da machen, kam kurz vor den Rheinland-Pfalz-Wahlen. Und da war die Bereitschaft gering, jetzt über irgendwelche Marinemissionen zu sprechen. Aber darüber nachzudenken, was die europäischen Interessen sind, sichere Seewege, sichere Handelsverbindungen, keine Migration, kein Terrorismus, Stabilität in der Region, die kann man ja benennen und dann überlegen, was Europa machen kann, um genau diese zu schützen. Und da hätte ich mir gut vorstellen können, dass man damit früher anfängt.
Jetzt unternimmt ja die Marine erste Annäherung, so würde ich es mal nennen, zum Beispiel mit der Entsendung des Minensuchboots Fulda ins Mittelmeer. Zudem wird der Tender Mosel aus der Ägäis abgezogen und diesem Anti-Minenverband der NATO angegliedert, stößt dann also zur Fulda. Wann würde denn ein Einsatz an der Straße von Hormus überhaupt Sinn machen aus deiner Sicht? Ist es jetzt noch zu früh?
Also die Fulda braucht ja noch eine Zeit, ehe sie überhaupt vor Ort ist. Also das ist ja auch aufgrund der Entfernungen kein sehr schnelles Vorgehen. Die Bundesregierung hat ja Kriterien definiert, wann sie sich einen Einsatz vorstellen kann. Also es braucht ein Mandat vom Bundestag, es braucht ein internationales Mandat und es braucht stabile Rahmenbedingungen. Und die Frage ist, ob dann die internationale Koalition, es sind ja nicht nur Europäer, es sind ja auch andere Staaten, die alle ein Interesse an der Stabilisierung der Situation haben, ob die dann bereit sind, wirklich zu beginnen. Ich finde es gut, dass die Marine dabei ist, dass auch Deutschland dabei ist. Es ist auch gut, dass im Hintergrund die europäischen Absprachen stattgefunden haben. Denn es gab ja Debatten, ach, Deutschland schickt ein Minenjagdboot, andere schicken Fregatten. Aber natürlich muss man sich auch im Klaren sein, dass jegliche Entsendung von solchen Fähigkeiten in die Straße von Hormuz dafür sorgt, dass woanders Lücken gerissen werden. Und da ist es wichtig, dass sich die Europäer untereinander absprechen, dass es im NATO-Gebiet, im Bündnisgebiet keine fundamentale Schwächung der Abschreckung und Verteidigung dort gibt. Also die intereuropäische Abschreckung, Frankreich, Großbritannien, schicken dies, Deutschland das, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass dieser Einsatz überhaupt stattfinden kann. Also man muss, glaube ich, dieses große Ganze immer im Blick behalten. Alles, was aus den aktuellen Planungen rausgeht, reißt erstmal Lücken.
Die Politikwissenschaftlerin Claudia Major war das vom German Marshall Fund. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir.
Ja, danke euch beiden. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Für die einen ist er ein Held, für die anderen Staatsfeind Nummer 1.
My name is Julian Paul Assange. Julian is spelled with an A.
Julian Assange. Der australische Hacker, Journalist, Verleger, ist Gründer der Plattform WikiLeaks.
Come on, fire!
2010 veröffentlicht WikiLeaks Collateral Murder. Das Video zeigt Kriegsverbrechen der USA im Irak. Julian Assange werden Spionage und Geheimnisverrat vorgeworfen. 14 Jahre lebt er isoliert, 5 davon in Haft.
It wasn't my choice to come out and be the lightning rod for this organization.
Es war nicht meine Entscheidung, der Blitzableiter für die Plattform zu werden.
WikiLeaks war die Vorstellung, dass man durch Transparenz von Machthaber, von Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen, von Militärs, von Sicherheitsapparat, grundsätzlich verändern kann.
Sind Enthüllungen wie diese heute noch möglich? Wie abschreckend ist, was Assange erlebt hat für Journalistinnen und Journalisten?
Und WikiLeaks sollte ein Projekt sein, das die Mächtigen in die Ecke treibt durch Transparenz.
Und was passiert, wenn keiner für die Transparenz kämpft? Seit bald 2 Jahren ist Assange frei.
It's good to be back. So thank you for your thought and keep up the fight.
Im ARD-Radio-Feature Kampf der Geheimhaltung von Lea Eichhorn und John Götz geht es um Julian Assange, WikiLeaks und die Pressefreiheit in der ARD-Sounds-App.